Unser Anfang. Geschehe im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Andacht am Feiertag Christi Himmelfahrt, der natürlich auch eine nichtkirchliche Bedeutung als Vatertag hat. Und wenn wir uns erinnern an die Bilder, wenn die Väter in den früheren Jahren mit Bollerwagen und Bierkästen durch die Landschaft gezogen sind, um sich selbst und ihre Eigenschaft als Väter zu feiern, dann ist dieses Jahr zum zweiten Mal die Situation eine andere. Sozusagen die Väter, die so feiern wollen, die schauen heuer wieder in die Röhre. Und damit bin ich wieder beim Fest Christi Himmelfahrt. Die Jünger Jesu, sie hatten es erlebt über einige Jahre hinweg, dass da einer da war, der ihnen deutlich sagt, wo es lang geht, der ihnen den Weg weist, der für sie da ist. Und jetzt wird er von einer Wolke verhüllt, verschwindet vor ihren Augen und ist für die Menschen in seiner körperlichen Gestalt nicht mehr sichtbar. Eine ganze Weile, da schauen diese Jünger noch nach oben, starren in den Himmel, so ungefähr wie das Publikum im Kino nach einem extrem spannenden Film, wenn der Abspann schon längst gelaufen ist und einige sich einfach weigern, das Kino zu verlassen und nicht wahrnehmen wollen, dass der Film vorüber ist. Nach einiger Zeit des in den Himmel Schauens schauen die Jünger herunter, sehen ihre eigenen Hände, denen plötzlich eine ganze Menge an Verantwortung aufgebürdet wird, nämlich für die Jünger Jesu da zu sein, die gegenwärtigen und die zukünftigen, und die Erkenntnis, dass ihre Kraft und ihre Möglichkeiten doch weit, weit aus beschränkter sind als die des Jesus, der von ihnen zum Vater gegangen ist. Wir wissen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt hat. Die Kraft ist diesen Jüngern zugeflossen, am Pfingstfest, am ersten Pfingstfest. Und der Glaube an Jesus Christus hat sich über die ganze Welt ausgebreitet. Wie anders ist da jetzt unsere heutige Situation? Wir leben in einer kirchlichen Situation, in der mit schrumpfenden Zahlen von Gemeindegliedern und Pfarrern in der Zukunft gerechnet wird, ein negatives Wachstum einfach vorausgesetzt ist. Wie anders ist unsere Situation im Vergleich zu der damals? Wenn die junge, ganz junge Kirche damals, kurz nach Christi Himmelfahrt, mit einer Baustelle zu vergleichen ist, auf der ein Gebäude nach dem anderen entsteht, in die Höhe und in die Weite, dann ist die Kirche heute in den Augen vieler eine Baustelle, ebenso aber eine des Rückbaus. Es wird ja nicht nur diskutiert, auch Kirchengebäude an der einen oder anderen Stelle aufzugeben. Das kann ganz schön resignativ machen. Auf der anderen Seite, wie können wir eine Gemeinde, die Kirche, ermutigen, die von ihren eigenen Zahlen und Statistiken sehr erschreckt ist? Für uns als Christen ist es immer eine gute Übung und eine wichtige Übung, spätestens dann in die Heilige Schrift zu schauen. Und unser Predigttext heute aus dem Epheserbrief im ersten Kapitel ist in seiner konzentrierten Fassung wie eine Liebeserklärung an die nach wie vor unvollkommene Baustelle Kirche.
Gott hat Christus von den Toten auferweckt und ihn eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Also wenn wir den Predigttext, den wir gerade gehört haben, in kurzen Worten zusammenfassen wollen, könnte man es so sagen. Gott hat Christus auferweckt. Er hat ihn als Herrscher eingesetzt, ohne räumliche und ohne zeitliche Grenzen. Er selbst ist die Fülle Gottes. Und die Kirche, die ist sein Leib. Das Haupt der Kirche, das ist er, das ist Christus. Und deshalb ist die Kirche auch in Mangelsituationen ein Ort der Fülle. Und in der Kirche, da begegnen wir Menschen leibhaftig der Fülle Gottes. Und wenn wir heutigen mit den Zukunftsperspektiven der Kirche beunruhigt sind, so haben wir das mit dem Verfasser des Epheserbriefs gemeinsam. Die Christen damals waren umgeben von diversen Mysterienreligionen. Die Welt, sagen einige davon, die ist durcheinander, die ist ein Ort des Unheils. Und diesem ganzen Unheil kann kein Mensch entfliehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich selbst zu kasteien, Askese zu treiben, nicht alles essen, nicht alles trinken, auf die Lust des Lebens verzichten und somit die Seele zu reinigen. Und dann könnte man dem Untergang dieser in Unordnung geratenen Welt entgehen und sich frei und locker und unbeschwert gen Himmel aufmachen. In den Äther, wie man damals sagte. Aber der christliche Weg, der ist ein anderer. Der christliche Weg geht den Weg Gottes nach. Gott kommt in Jesus Christus zur Welt. Er wohnt unter den Menschen. Also macht's doch eigentlich überhaupt keinen Sinn, aus einer Welt zu fliehen, wenn Gott in ihr ist, selbst wenn er heutzutage nicht sichtbar in der Welt ist. Und das sagt uns der Verfasser des Epheserbriefs ganz deutlich. Es gibt keinen Raum und keine Zeit, in der Christus nicht herrschen würde. Muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Kein Raum und keine Zeit, in der Christus nicht herrschen würde. Erinnert an die theologische Erklärung von Barmen im Jahr 1934 in der Auseinandersetzung mit den Nationalsozialisten. Dort hieß es, wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Gut, die Zeiten haben sich geändert. Weitgehend zumindest. Aber in diesem Satz, anderen Herren zu eigen wären und nicht Christus, da spiegelt sich auch ein Stück unserer heutigen Wirklichkeit wider. Wovon wird im Moment unsere Kirche geleitet? Manchmal habe ich den Eindruck, nicht von der Verheißung und nicht von der Fröhlichkeit des Glaubens an Jesus Christus, sondern vom Diktat der Wirtschaftlichkeit. Hauptsache ist, die Zahlen des landeskirchlichen Haushaltes stimmen und schon ist das Heil da. Nein, diesen Fehler macht nicht nur die Kirche, das machen auch andere Institutionen. Ich denke nur an das Wirtschaftlichkeitsgebot im Gesundheitswesen. Es fehlt an diesem Punkt an der Verheißung. Man müsste sich nur an unserem Predigttext orientieren. Es gibt keinen Raum und keine Zeit, an der Christus nicht herrschen würde. Und davon gehen wir als Christen eigentlich aus. Auch wenn es andere Mächte gibt, die sich dem widersetzen. Und es gibt einen Bereich, in dem das für alle sichtbar, gut beobachtbar, schon längst vollzogen ist. Gibt es diesen Bereich? Es sollte die Kirche dieser Bereich sein, weil sie repräsentiert doch die neue Schöpfung, die zukünftige Welt, schon mitten in der Welt, in der wir Menschen gerade leben. Das als kleine Anregung an all diejenigen, die sich mit der Leitung von Kirche befassen. Wir begegnen doch Gott hier in der Gemeinschaft der gemeinsam Glaubenden in seiner Fülle. Wir müssen doch nicht auf die himmlischen Höhen warten. Die kommen schon noch früh genug. Naja gut, der eine oder andere könnte jetzt sagen, an den Verfasser des Epheserbriefs gerichtet, lieber Bruder, warst du damals nicht etwas euphorisch, als du den Brief da nach Ephesus geschrieben hast? Schau doch mal her, damals wie heute, wie sehr menschelt es denn in der Kirche. Wo ist denn die Fülle? Die Kirche? Schau, die ist doch auch keine Insel. Und wir Christen sind doch moralisch auch nicht viel besser als die anderen. Aber da höre ich den Einwand. Der Verfasser des Epheserbriefs, ich bezeichne ihn bewusst nicht als Paulus, sondern es ist ein Schüler des Paulus, der diesen Brief verfasst hat. Dieser Verfasser wird mir ins Wort fallen. Versteh mich nicht falsch. Die Vollkommenheit der Kirche beruht nicht auf Fasten und Entbehren, nicht auf einem besseren Lebenswandel, nicht auf strikter Befolgung der Gebote und heute wird man sagen, nicht auf strikter Einhaltung der Haushaltsdisziplin. Die Vollkommenheit der Kirche beruht auf der Fülle des ihr geschenkten Heils. Aber frage ich wieder zurück, was ist denn die Fülle des uns geschenkten Heils? Schau uns doch an, unsere Hände sind leer. Schau ich in die Geschichte, hat die Kirche ihrem Herrn doch immer wieder Schande gemacht, hat sich doch immer wieder auf Umwege begeben. Wie kann sie denn dann noch überzeugen? Und wieder wird er mich unterbrechen. Schau, du hast es immer noch nicht verstanden. Nicht, was du leistest, was ihr als Kirche leistet, macht euch vollkommen. Lernt doch mal, messt die Fülle nicht an Zahlen. Die Fülle ist anders. Ihr seid Teil des Vollkommenen. Ihr seid heilig, weil ihr Christus habt. Das haben doch andere nicht. Ihr seid heilig, weil ihr die Zukunft kennt. Ihr seid heilig, weil ihr den Weg wisst zu Gottes neuer Schöpfung. Das wissen die anderen vielleicht noch nicht. Ihr seid vollkommen, weil Gott es so will. Nicht, weil ihr so toll seid. Nein, ihr seid vollkommen, weil Gott euch braucht. Weil ihr vertretet doch Gottes Zukunft hier auf Erden. Und ich weiß, das Alte, das holt euch immer und immer wieder ein. Und natürlich macht ihr immer wieder Fehler. Aber ihr wisst, was die anderen nicht wissen. Fehler machen nicht alles kaputt. Denn Gottes Gnade ist vollkommen. Deshalb habt ihr Anteil an der Vollkommenheit. Und noch ein kleiner Tipp. Gibt immer so eine Auseinandersetzung. Die einen predigen die Erde, die anderen den Himmel. Die einen predigen und kommentieren all das, was im zwischenmenschlichen Gefüge und in der Politik geschieht. Und die anderen blicken nur gen Himmel und lassen die Erde komplett außer Acht. Beides ist nicht vollkommen. Ihr sollt nicht Himmel und nicht Erde predigen, sondern ihr sollt Christus predigen, hier auf dieser Erde, weil in dieser Kirche Jesu Christi dem Menschen der Himmel offen steht und braucht keiner zu behaupten, dass es schon der Himmel wäre. Aber der Himmel ist schon offen, hier auf dieser Erde, durch den Glauben, den wir haben. Kein Engel, kein Gewaltiger, kein Tod, der uns am Betreten dieses Himmels hindern kann. Hier begegne ich Christus. Gewiss in dieser unvollkommenen Kirche. Gewiss in diesen leeren Händen. Gewiss in allen Unvollkommenheiten und Fehlerhaftigkeiten. Aber in dieser Kirche gibt es nur einen Herrn. In dieser Kirche gilt die Herrschaft Christi. Hier ist Christus als der Herr anerkannt. Und wenn du das tust, wenn du ihn als deinen Herrn anerkennst, dann brauchst du auch die anderen. Die anderen, sie brauchen dich. Und wenn auch der Leib Christi nicht mehr so wächst wie vor 2000 Jahren, als alles begann, wir sind ein Teil dieser Kirche. Und vielleicht müssen wir uns darüber klar werden, dass wir europäischen Christen früher einmal die rechte Hand am Leib Christi waren. Und jetzt sind wir heutzutage vielleicht noch der linke kleine Fußzeh. Aber das ist unwesentlich. Jede Zelle hat die gleichen Erbanlagen, ob Haar, Haut, Muskel oder Nerv. Selbst im Kleinsten ist die ganze Fülle gespeichert. Wir haben die ganze Fülle. Wir haben alle Voraussetzungen. Und wenn Menschen Jesus begegnen, dann begegnen sie der Vollkommenheit. Und bei allen Befürchtungen des Schrumpfens, bei allen Prognosen einer kleineren Zukunft, bei allen Bildern einer kleiner werdenden Kirche, wir, die wir in dieser Kirche unseren Platz haben, die wir an unseren Herrn Jesus Christus glauben, können über uns hinauswachsen, können Berge versetzen, können Hungernde sättigen, können Kranke heilen und den Frieden zu den Menschen bringen. Nicht aus eigener Kraft und Fähigkeit, sondern weil wir Gottes geliebte Kinder sind. Gott sei Dank. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.